Der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sohn at Sohn Roundtable. Wir sind diesmal wieder im Allgäu bei der Firma Motivac, die uns hier als Gastgeber zur Verfügung steht, mit einem Thema alternative Proteine. Beim ersten Nachdenken werdet ihr vielleicht im Netz sagen, naja, okay, ist das wirklich so relevant, dass man darüber eine Stunde diskutieren kann? Ihr werdet sehen, bei den ganzen Aspekten, die da reinspielen, von Klimaschutz über Gesundheit, über Tierwohl, über Massentierhaltung, über Fleischersatzprodukte, dass das halt ein hochaktuelles politisches Thema ist, das wir hier beleuchten werden. Natürlich auch von der industriellen Seite, von der Sichtweise der Verbraucher, von der Sichtweise der Beratung und natürlich von den notwendigen Maßnahmen, die in den nächsten Jahren kommen müssen, um die UNO-Klimaziele zu erreichen. Und ja, wir haben eine tolle Runde zusammen und ich würde mal sagen, jeder stellt sich selber vor und wir fangen links an.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Friedrich Büse und ich bin der Gründer der Endori Food in Bamberg. Wir stellen vegane Fleisch- und Fischalternativen her. Alles sehr lecker.
Kann ich bestätigen. Ich bin Angela Julie Wadenpohl, Ernährungsberaterin und Gründerin und Geschäftsführerin des in Düsseldorf ansässigen Startups Reset Yourself. Und wir unterstützen Menschen dabei, ihre Gesundheits- und ihre Gewichtsprobleme in den Griff zu bekommen und zu reduzieren, indem wir mit ihnen gemeinsam den Reset-Knopf drücken.
Ja, mein Name ist Christian Traumann. Ich bin sehr dankbar, dass Sie da sind. Jetzt habe ich auch erfahren, Reset Yourself, da werden wir nachher nochmal drüber reden müssen bei mir. Ich bin Christian Traumann, der geschäftsführende Direktor der Multivac, heute der Gastgeber. Wir bauen Lebensmittelverpackungs- und Bearbeitungsmaschinen und haben da ein ganz großes Interesse an dem Thema, weil es eigentlich auch ganz was Neues für uns alle ist und bin sehr gespannt auf die Diskussion heute.
Ja, hallo an nach draußen und auch hier in die Runde. Mein Name ist Bernd Esser. Ich bin Geschäftsführer der Berry Food GmbH. Wir produzieren Drinks, Tofu und den sogenannten Joghurt, den pflanzlichen. Und ich bin auch noch Vorstand im BALPRO, dem Bundesverband der alternativen Proteine, wo wir viele Unternehmen helfen, in einem Netzwerk aus dem tierischen in Richtung pflanzliches Protein zu kommen.
Ja, dann grüß Gott auch von meiner Seite. Mein Name ist Harald Suchanka. Ich bin CEO bei Handmann, verantwortlich für den Geschäftsbereich Füll- und Portioniersysteme. Ja, und wie es der Name schon sagt, liefern wir oder Lösungen in dem Bereich Füllen und Portionieren. Und für uns ein super spannendes Thema heute, denn es wird maßgeblich auch unsere Technologien in der Zukunft verändern.
Ja, bevor wir in die Diskussion einsteigen, muss einer der Teilnehmer, ich glaube, das wird der Bernd sein, mal eine Definition abgeben, was überhaupt alternative Proteine sind. Denn es ist ja nicht nur irgendwie Haferdrink oder irgendwelche anderen Geschichten, es geht ja bis hin zu In-vitro-Fleisch. Aber vielleicht klärst du mal auf, was sind alternative Proteine?
Ja, gut. Danke für die Steilvorlage. Ja, im Endeffekt kommen wir alle aus der klassischen Ernährung, heißt Milch, Fleisch oder Fisch, als unsere Proteinquelle anzunehmen. Und wir brauchen als Menschen Proteine, weil die Zellen, die wir in unserem Körper haben, sich immer wieder renovieren müssen. Und dazu gibt es auch eine ganze Menge Proteine auf pflanzlicher Ebene. Die werden klassisch gewonnen eben aus einer Sojabohne, aus einer Erbse. Aber daraus werden mittlerweile auch Produkte gemacht, viele, viele Jahre schon. Die werden immer stärker am Markt. Und jetzt gehen wir eben in den nächsten Schritt, ob es dann über zellbasierte Produkte ist, In-vitro-Fleisch, also wo wir uns anschauen, wie kann man aus einem Nährboden nachher ein Produkt bekommen, wo wir alle nachher sagen, darüber können wir unsere Ernährung steuern.
Herr Traumann, als ich diese Runde vorbereitet hatte, dachte ich so, naja, wenn die Maschinenbaubranche sich mit so einem Thema beschäftigt, sollte man es da mal in der Breite ernst nehmen. Es ist nicht nur so ein Öko-Nischenthema oder so ein elitäres Ding, also dass bestimmte Menschen dann eben auf die gute Gesundheit achten, sondern es hat jetzt breiten Wirkungen, also dass auch die Industrie dieses Thema ernst nimmt.
Ja, vielleicht nicht alle Lebensmittelproduzenten, aber doch sehr viele, wie die Firma Handmann, wie wir auch. Das Thema ist eigentlich, natürlich ist das bis jetzt noch ein kleines Thema, aber es hat eine unglaubliche Wachstumsdynamik, weil eben viele Menschen verstehen aus ganz unterschiedlichen Gründen, sei es wegen Gesundheit, sei es wegen Tierwohl, sei es wegen Umweltschutz. Das hat so viele tolle Aspekte, das Thema. Und wir werden vielleicht nachher die eine oder andere Zahl hören und auch in der Vorbereitung hier, muss ich sagen, war war ich eigentlich erstaunt und begeistert, was man eigentlich bewegen kann, wenn wir uns stärker mit den alternativen Proteinen beschäftigen.
Ja, das ist dann vielleicht auch eine Steilvorlage für dich, Angela. Es geht ja nicht nur um die Frage, wie man sich gesund ernährt und wie man vielleicht in neue Bereiche reingeht, ob man jetzt vegan wird oder Vegetarier, sondern da ist ja auch eine politische Dimension. Also ich sehe das als eine der wesentlichen Stellschrauben auch in dem Klimaschutz oder in der Bewältigung der Klimakrise. Denn wenn wir uns da mal den Tierfuttermarkt anschauen, den ganzen Außenhandel, wie viel CO2 und Methanemissionen entstehen an klimaschädlichen Treibhausgasen, ist das ein Punkt, der eigentlich in der Öffentlichkeit nicht so ganz richtig breit diskutiert wird.
Danke, dass du es ansprichst, weil wir haben ja eben nicht nur das Problem mit den CO2-Ausstößen in der Tierindustrie, sondern vor allen Dingen mit den Methanausstößen, über die noch viel zu wenig Menschen reden, meines Erachtens. Und man hat mal zusammengefasst, und das war damals das World Watch Institute, was es mittlerweile noch nicht mal mehr gibt. Das gibt es online nicht mehr, weil ich glaube, die Zahl war zu groß, was sie ausgerechnet haben, dass tatsächlich 50% der gesamten Treibhausgasemissionen weltweit auf das Konto der Tiernutzhaltung geht, weil wir eben vergessen haben, es gab mal eine Zahl, die hieß 20%. Wir haben vergessen, das Methan dazu zu rechnen. Also es geht nicht nur um den Transport des Futters für die Tiere und um die Haltung der Tiere, sondern auch um die Methanausstöße, die halt natürlich teilweise auch noch bei der Tiernutzhaltung dazukommen. Und wenn man sich das überlegt, 50%. Also die 5 größten Molkerei- und Fleischproduzenten produzieren mehr Treibhausgase als die 3 größten Ölproduzenten der Welt. Das ist eine interessante Zahl, wie ich finde.
Friedrich Büse nickt die ganze Zeit sehr intensiv. Sie sind so vom Saulus zum Paulus geworden. Sie kommen ja eigentlich aus der Fleischindustrie, sind jetzt im veganen Markt tätig. Was hat Sie bewogen, da diesen Schritt zu gehen?
Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es hauptsächlich das Elend, was ich alles gesehen habe, was diese gesamte Wertschöpfungskette Fleisch und Wurst mittlerweile beinhaltet. Und da rede ich nicht vom kleinen Metzger um die Ecke oder von den kleinen mittelständischen, sondern da rede ich von Massentierhaltung im ganz großen Stil, von Schlachtbetrieben im ganz großen Stil. Und das ist nicht nur Tierwohl, sondern es ist auch Menschenwohl, um was da geht. Weil wenn man sieht, unter was für Bedingungen die Menschen arbeiten müssen, da kann einem eigentlich nur noch schlecht werden. Und bei mir war es dann einfach so, dass nach 40 Jahren in der Fleischwarenindustrie, von ganz klein bis ganz groß, hat es mir dann halt irgendwann gereicht. Und ich habe mir dann zum Ziel gesetzt und habe gesagt, wie schaffe ich es, tierische Proteine wegzunehmen aus dem Markt und durch pflanzliche zu ersetzen. Und da ging es gar nicht so sehr darum, dass ich gesagt habe, nur Fleischalternativen, sondern grundsätzlich, was kann ich machen? So, und das war die Triebfeder für mich, dass ich da ab 2004 angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Dann weitergefragt an Harald Suchanka und Bernd Esser. Ist es mittlerweile in der Breite der Bevölkerung angekommen oder ist es immer noch so ein Exotenthema, dass man sagt, naja gut, das machen die Veganer, das machen die Vegetarier, aber für mich selber ist es halt nicht so sehr relevant. Ne? Ich hau halt immer noch meinen Schnitzel in die Pfanne und meine Rostbratwurst auf den Grill. Also wie sieht die Realität aus? Kommt das in der Breite der Bevölkerung an?
Ich würde jetzt einfach aus der Sicht eines Lösungsanbieters sprechen. De facto ist es definitiv angekommen. Ja. Wir spüren das deutlich, die Nachfrage nach gesamtheitlichen Lösungen zur Verarbeitung alternativer Proteine hat über die letzten 2-3 Jahre massiv zugenommen und wir spüren das natürlich auch bei uns bei den Anfragen. Ja. Also so gesehen, wir sprechen hier nicht über eine Nische oder ein Randthema, wir sprechen über die Zukunft, ja. Und das ist durchaus relevant.
Kann ich nur bestätigen, wenn das früher die Nische war, sind wir heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das merkt man auch in den Regalen im Supermarkt, wo wir heute stehen. Also die Zahlen sind absolut begeisterungswürdig, auch für uns logischerweise als Produzent. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch noch Wirtschaftsunternehmen. Und da sehen wir schon, was wir in den letzten Jahren dem Markt zur Verfügung gestellt haben und wie viele Arbeitsplätze wir auch geschaffen haben. Also wir sind voll in der Transformation drin. Also es ist lange keine Nische mehr.
Ja, vielleicht ergänzen möchte ich noch, weil immer wieder von Vegetariern und Veganern gesprochen wird. Ich bin da bekennender Fleischesser und trotzdem muss ich sagen, tut mir das gut und ich esse es auch gerne und es schmeckt auch gut. Nicht nur Ihr Produkt, sondern viele andere Produkte auch. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Wandel in der Wahrnehmung, dass das jetzt nicht mehr, wie Sie sagen, so ein Exotenthema ist, sondern eigentlich ganz normal, dass ich mal sowas esse, weil ich den Geschmack gut finde, aber einfach sage, ich will nicht so viel Fleisch essen aus vielerlei Gründen.
Ich bin ja noch klassische Boomer-Generation, also durch die Eltern sozialisiert. Mein Vater war der große Grillmeister. Studierende von mir haben im Wirtschaftsethikkurs mal eine Blindverkostung mit mir gemacht und ich konnte den Unterschied irgendwie nicht erkennen. Das liegt dann wahrscheinlich auch an der Qualität der Produkte mittlerweile.
Das liegt daran, also gerade die letzten 3-4 Jahre hat sich da extrem viel getan. Und der wichtigste Grund, warum sich da so viel getan hat, ist wirklich, dass wir uns ausgerichtet haben, eben genau auf die Flexitarier. Hm. Ja. Gerade was das Geschmacksbild angeht, den Biss angeht, der Produkte, da sind wir einfach in einem gewissen Bereich weg vom vegan-vegetarisch. Das ist ein wichtiger Kunden, das ist eine wichtige Kundenklientel. Aber da, wo wir was verändern können in der Gesellschaft, da müssen wir an die Flexitarier ran. Und die müssen wir auch von ihrer Erwartungshaltung da abholen, wo sie sind und nicht da, wo wir sie vielleicht irgendwann mal haben möchten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum sich da auch viel entwickelt hat. Aber der Prozess ist noch lange nicht zu Ende.
Ist es vielleicht auch nochmal nachgefragt, ist es dann nur eine Generationenfrage, dass die Jüngeren da aufgeschlossener sind und die Boomer da vielleicht ein bisschen nachhinken?
Nein. Mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube, was das Spannendste für mich zu erleben ist, ist, dass der Druck in die Familien rein, der kommt von den Jüngeren, der kommt von den Kindern, der kommt von den Jugendlichen. Dadurch, dass viele in der älteren Generation, die auch in Rente sind, mehr Zeit haben, beschäftigen die sich mit dem Thema sehr viel. Und dadurch kommt auf einmal wirklich Druck in die Elternhäuser, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dadurch, dass die Produkte viel besser geworden sind, ist die Akzeptanz auch viel größer. Und das treibt natürlich auch den Markt.
Hm. Angela.
Na, ich wollte gerade nur sagen, gerade bei den Flexitariern, also die im Grunde genommen noch gerne alles essen, ist ja auch mal der Beweggrund ein anderer. Also wir haben ja praktisch 4 Gründe, warum es gut ist. Es ist gut fürs Klima, es ist gut fürs Tierwohl, es ist gut für die Gesundheit und es ist gut gegen den Welthunger. Reden wir vielleicht gleich auch noch drüber. Und jeder mag so seinen eigenen Beweggrund haben und jeden Beweggrund finde ich hervorragend. Ja. Und jeder, der dazukommt oder wenigstens sagt, ich esse ein bisschen weniger Fleisch, ich trinke weniger Milch, der hat ja schon was bewegt, wenn man sich ausrechnet, wie viel CO2 er dann zum Beispiel schon wieder eingespart hat, wenn wir jetzt nur über das Klima reden.
Wenn man sich aber die Studie von der Boston Consulting Group dann anschaut, diese weltweite internationale Befragung, die gemacht wurde, dann geben die meisten ja zu Protokoll, dass der Faktor Gesundheit relevant ist. Also gar nichts, und das verwundert mich nach der ganzen Diskussion um Klimapolitik und Fridays for Future und nicht nur, dass die Schüler und Schülerschaft auf die Straße gegangen ist, sondern ich selbst als Wissenschaftler ja auch. Ja.
Und Gott sei Dank noch geht.
Und als Wirtschaftsethiker sowieso, aber Gesundheit ist trotzdem noch ganz oben.
Gott sei Dank, und da kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für alle, die das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und es kommt immer mehr an. Also ich sag mal, gerade der Transfer zu mehr pflanzlicher, vollwertiger Nahrung ist vor allen Dingen auf Wissen beruht. Ja? Also das heißt, je mehr Wissen ich darüber habe, desto klarer wird mir auch, dass die Entscheidung irgendwann fallen sollte. Und ich bin der Meinung, irgendwann fällt sie ein bisschen, zumindest in die Richtung, ein bisschen weniger Fleisch, ein bisschen Milch für jeden. Weil entweder mache ich es im Voraus oder irgendwann merke ich, ich habe chronische Probleme, chronische Krankheiten. Und die Konsumenten oder Verbraucher, die zu uns kommen, da ist es meistens eben schon der Fall. Und das Schweizer Bundesamt für Gesundheit und auch das Umweltbundesamt in Deutschland hat schon vor Jahren herausgefunden, dass über 90% aller Nahrungsgifte, die wir über die Nahrung aufnehmen, im tierischen Protein und im tierischen Fett liegen. Wir nehmen das über tierische Proteine und tierisches Fett zu uns. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, wie überhaupt der Gesundheitszustand in Deutschland ausschaut, ja, jeder zweite stirbt am Herz-Kreislauf-Infarkt, jeder vierte stirbt an Krebs, jeder fünfte hat Diabetes, jeder zehnte hat eine Autoimmunerkrankung und wir wissen, dass Tierprotein übersäuert, das möchte ich an dieser Stelle auch gerne mal sagen, und wir wissen, dass im Jahre 1931 schon der Nobelpreisträger Otto Warburg herausgefunden hat, in einem nicht übersäuerten, also basischen Körper können keine Krankheiten entstehen, dann ist das was, was man begreifen muss und darf, und da kommen zum Beispiel die Proteinalternativen jetzt daher, die eben den Körper unter anderem nicht mehr übersäuern und wir nehmen die ganzen Gifte nicht mehr zu.
Dennoch gibt es eine gewisse Preissensibilität bei den Verbrauchern. Das belegt ja auch diese Boston Consulting-Studie, dass man ja in einer durchschnittlich akzeptierten Preisspanne so zwischen 50% und 90% der tierischen Originale liegt. Also man ist da schon noch preissensibel.
Das ist auch verständlich. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt uns die Zeit angucken, da werden die Menschen noch preissensibler. Und das sind zwei Herausforderungen, denen wir uns auch zu stellen haben als Produzenten von veganen Lebensmitteln. Das eine ist eben, dass wir dem gerecht werden, was der Gesundheitsaspekt eigentlich nötig macht. da muss jeder sich an die eigene Nase packen, der die Sachen herstellt. Das ist noch nicht so überall. Man kann nicht grundsätzlich sagen, alles ist gesund, nur weil es pflanzenbasiert ist. Und das Zweite ist, wo wir noch einen Haufen Arbeit zu tun haben, das ist eben das Thema, dass wir das zu Preisen, ein gesundes Lebensmittel pflanzenbasiert herstellen, zu Preisen, die sich jeder leisten kann und nicht nur für eine Nische. Und da ist natürlich auch gerade die Zusammenarbeit mit den Maschinenbauern extrem, extrem wichtig, weil da braucht es neue Technologien, da braucht es neue Ansätze, damit wir das leisten können.
Aber da haben wir in den letzten Jahren ja auch relativ viel rein investiert in die Forschung. Und es sind jetzt an der Zeit, wo wir auch eben schaffen, größere Mengen zu produzieren. Größere Mengen heißt einfach auch, die Kosten gehen für uns runter. Und man sieht ja auch, wie die Produkte nicht an Wert, sondern an Preis verlieren. Und wir haben ja gerade den Fall, dass Biomilch mittlerweile teurer ist als Haferdrink. Also das ist schon sehr spannend zu sehen, beides in Bio. Das heißt, die Entwicklung ist klar vorausgezeichnet.
Es gibt ja dann Mehrklang, der erfüllt werden muss. Bei den Maschinenbauern ist dann auch eine Menge Arbeit zu leisten in puncto Lebensmittelsicherheit, Transportfähigkeit und dergleichen. Wo liegen denn die Herausforderungen?
Ja, die Herausforderung grundsätzlich erstmal, verhält sich so ein Produkt einfach anders als ein tierisches Protein. Da muss man sich gut auskennen, da muss man sehr viel investieren in Forschung, auch bei uns. Das tun wir auch, aber dieses ganze Thema industrielle Produktion, und das klingt jetzt schon wieder so ein bisschen negativ besetzt, weil jeder immer noch irgendwie an den Bauernhof denkt, wenn er eine Kuh oder ein Stück Käse sieht, aber das ist auch die einzige Möglichkeit, wie wir auch die Preise runterbringen, dass man das sehr, sehr bewusst und auch sehr nachhaltig industriell produziert und damit es eben schafft, das einfach auch einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen, solche Lebensmittel. Und wir sind da auf einem super guten Weg. Das werden nicht alle durchhalten, da werden auch Industrien sich verändern. Gerade bei uns im Verpackungs- und im Lebensmittelbearbeitungsding, da werden Unternehmen verschwinden vom Markt und neue werden entstehen. Aber wir haben das, die Maschinenbauer, die hier sitzen, wir haben das als wichtig und spannend identifiziert und haben da viele, viele Leute, die sich damit beschäftigen. Und wir sind ganz guter Hoffnung, dass wir da auch inzwischen industrielle Lösungen anbieten können.
Ja, ist das so eine Allergie, dass man, wenn man von industrieller Fertigung dann redet, dass man sagt, das ist ja nicht so richtig Landidylle, das fällt mir auch immer ein bisschen auf, diese naive Sichtweise auf unsere Lebensmittelversorgung, die ja ohne industrielle Maßstäbe gar nicht geht. Also wenn man sieht, die Sortimente im Einzelhandel, ob das jetzt mal ein Discounter ist oder ein klassischer Lebensmittelhandelsladen, ohne industrielle Fertigung geht es ja nicht.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man halt auch wahrgenommen wird in der Industrie. Bedeutet, gerade bei jungen Menschen, denen ist einfach das Thema Nachhaltigkeit und Ernährung, Gesundheit sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist so der Wandel der Zeit, der gerade passiert. Ich glaube, für uns als Technologielieferant ist es einfach wichtig, von vornherein dabei zu sein, um einfach die Bedürfnisse der Konsumenten, des Endverbrauchers auch zu verstehen. Darum versuchen wir auch extrem nah bei den Produzenten und den Herstellern zu sein. Denn nur so sind wir eigentlich in der Lage, für die Zukunft dann nachhaltige Technologien zur Verfügung zu stellen. Ja? Nicht einfach abzuwarten. Und
vielleicht möchte ich da noch ergänzen, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit geht erstmal darum, wie wir produzieren, aber auch, dass wir möglichst gute Packungen produzieren. Gute Packungen im Sinne, dass die ihre Funktion erfüllen, Transport, Haltbarkeit, aber eben auch, und Herr Büse, Sie wissen das viel besser als ich, der Kunde, der zu solchen Produkten greift, hat auch eine ganz andere Erwartung an eine Packung, als wenn ich jetzt für 99 Cent 100 Gramm Wurst kaufe bei einem Discounter. Und da muss auch die Verpackung eine ganz andere Funktionalität, eine andere Haptik haben und muss auch einen ehrlichen Beitrag leisten. Und das ist das, was mich eigentlich im Augenblick am meisten ärgert, dass es Kunststoffverpackungen gibt, die eine Papierhaptik haben und einfach Leute an der Nase herumführen.
Das ist definitiv so. Deswegen haben wir auch in dem Falle zusammen relativ früh und mit viel Arbeit auf beiden Seiten, sehr viel Aufwand angefangen, neue Verpackungsideen zu entwickeln, wo wir also recyceltes Papier wieder einsetzen können in der Verpackung, den Kunststoffverbrauch um weit mehr als 60% reduzieren konnten. Und das muss weitergehen. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, wie kann denn der nächste Schritt aussehen? Wir wissen, Papier wird auch knapper. Und deswegen gehen wir ja auch in die Bereiche rein und sagen, lass uns die anderen Sidestreams, die anderen Nebenströme, die in den Pflanzen, die wir verarbeiten, drin sind, nutzen für die Verpackungsindustrie. Und da arbeiten wir auch dran zusammen, das in die nächste Generation von Verpackungen mit reinzukriegen. Also es ist ein ganz wichtiges Thema.
Im Netz gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Ich zitiere mal eine. Der Herr Traumann kann es dann vielleicht direkt beantworten. Um pflanzliches Protein zu essen, braucht es keine industriell verarbeiteten Produkte.
Ja, das ist jetzt wieder auch so eine romantische Sicht. Und ich finde das super toll, wenn ich einen schönen großen Garten habe und Bohnen anbauen kann und die vielleicht noch einkoche. Dann ist das absolut in Ordnung. Und ich persönlich bin ein großer Freund eines Gartens. Nur wir müssen uns einfach bewusst machen, dass wir ein paar Milliarden Menschen auf dieser Welt haben und allein in Deutschland 82 Millionen. So viel Garten haben wir leider nicht. Und so viel Zeit haben auch viele, viele Menschen nicht. Deshalb, und nochmal, dieses Thema industriell ist kein böses Wort, auch nicht im Lebensmittelbereich, sondern das heißt einfach, dass wir unter sehr hohen hygienischen Standards mit modernsten Maschinen, mit sehr wenig Energieeinsatz ein tolles Lebensmittel so herrichten, dass es dem Konsumenten schmeckt und so verpackt, dass es in jeden Kühlschrank passt.
Jetzt muss ich nur einen Punkt schnell machen, weil das stimmt genau. Nur wenn ich die industrielle Herstellung auf die Fleischwarenindustrie übertrage, da ist es ein schlechtes Wort.
Genau, genau.
Da deshalb schafft es Elend.
Ja,
und das ist der große Unterschied zu den Pflanzenbasierten.
Ein kleines Geheimnis, Klaus Janowitz ist ein Soziologe, der muss das jetzt auch nicht bis zum Ende durchrechnen, aber ist natürlich klar, wenn man den Flächenbedarf durchrechnet, also wie viel Bundesrepublik Deutschland würde man dann brauchen, um halt diese Landidylle dann zu realisieren, ist genauso, wenn einer im Hochhaus wohnt, ist er ökologischer als einer, der halt ein Eigenheim hat. Also man muss die Ökobilanz dann auch ehrlich mal durchrechnen. Ja, ja, du wolltest was sagen.
Ja, also es ist gar keine Entweder-Oder-Diskussion. Wir brauchen Rohstoffe, die werden oft in bäuerlichen Betrieben, also Mikrostrukturen, erstmal erzeugt. Die Frage ist nur, wo werden sie weiterverarbeitet? Und die Weiterverarbeitung, damit wir nachhaltig sind, damit wir eben den kompletten Rohstoff nutzen, das muss man dann schon industriell machen. Und das schont auch unsere Äcker. Also es ist gar keine Entweder-Oder-Frage. Und gerade die lange unterwegs sind, also wie wir, mittlerweile ziehen wir ein Soja aus Europa, aus Deutschland. Also wir sind dabei, gerade die Agrarwende mitzugestalten. Das kann man in kleinbäuerlichen Strukturen nicht. Also deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man aus dem Entweder-Oder ein Zusammen macht.
Ja, und ganz kurz nochmal, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel Kichererbsen oder Erbsen als Naturprodukt zu essen. Die muss ich jetzt nicht unbedingt im eigenen Garten angebaut haben, aber die kann ich mir ja zum Beispiel auch im Glas kaufen und da ist das Produkt in dem Sinne ja auch noch nicht verarbeitet. Aber die Frage ist, schmeckt das auf Dauer? Natürlich schmecken Produkte, wie ihr sie jetzt zum Beispiel macht, besser, als wenn ich mir die weiße Bohne aus dem Glas mit der Gabel picke.
Wenn ich es jeden Tag essen müsste, So ist halt eine Aufgabe, die wir auch haben, Abwechslung zu schaffen.
Genau.
Aber Stichwort Glas ist natürlich jetzt,
wir wollen
jetzt
nicht in die
Verpackungstechnologie hier reinrutschen, weil da könnte ich relativ lang drüber reden. Aber ich glaube natürlich, dass wir auch mal die Verpackungen so ein bisschen einordnen müssen und uns wirklich genau überlegen, wo macht Kunststoff Sinn? Und ich verstehe es bis heute nicht, warum wir kein Pfandsystem für Kunststoff 100%. Haben. Wir brauchen irgendwas, um das einfach zu reglementieren. Und jede Flasche, die am Straßenrand liegt, ist eigentlich eine Verschwendung von Ressourcen. Deshalb, auch Glas ist natürlich nicht die Lösung. Aber Sie haben natürlich recht, ich kann die auch trocken kaufen in der Tüte und kann sie dann weiterverarbeiten.
Oder gefroren, meinetwegen.
Oder, schon wieder. Also, Sie kommen da immer auf dünnes Eis.
Aber Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Ich wollte nur den Unterschied zwischen einem verarbeiteten Protein und einem Protein in der Naturform.
Bei der Pfandgeschichte beim Kunststoff ist man dann auch, glaube ich, beim richtigen Punkt, dass man sich halt immer sehr, sehr genau diese Ströme anschauen muss, wie sie da mal ökologischer organisiert werden können. Und ein Pfand, das merkt man ja beim Getränkesektor, funktioniert es dann sehr, sehr gut, wenn man, sagen wir, das PET-Recycling sich anschaut, ist es durch die Pfandlösung, die Herr Trittin eingeführt hat, ja eigentlich ganz gut organisiert worden.
Aber wobei wir als die es angefangen haben, mittlerweile ganz weit hinten dran sind im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sind überhaupt nicht mehr Vorreiter. Die Quoten, die wir da mittlerweile erzielen, die sind eigentlich ein Witz. Ja? Und das ist genau das Thema in der heutigen Zeit, solche Ressourcen an Rohstoffen zu verschwenden, ist einfach ein absoluter
Über alle Kunststoffverpackungen, nicht bei den Getränkeverpackungen, sind wir, glaube ich, sogar ziemlich vorbildlich. Ja. Aber Herr Büse, Sie haben ja auch gesagt, man muss sich natürlich auch sehr, sehr kritisch damit beschäftigen, welche Monokulturen weltweit irgendwo angebaut werden. Also Sojabohnen in Brasilien sind dann vielleicht etwas kritischer zu bewerten als dann in Spanien. Also man muss da schon einen offenen Blick für haben und eine ehrliche Rechnung aufmachen.
Das ist ganz wichtig und das ist ein Unterschied, ob wir Sojabohnen in Europa anbauen, die in die menschliche Ernährung reingehen, oder ob wir weltweit Sojabohnen einkaufen, die als Tierfutter verbraucht werden. Und da holzt man auch die Regenwälder ab. Das ist dann auch so. Aber das ist ein Riesenunterschied und da muss man sehr ehrlich umgehen. Und deswegen muss auch jeder für sich selber entscheiden, was ist der richtige Weg. Mhm. Es ist nicht nur, dass ich sage, ich hole die Rohstoffe aus heimischem Anbau. Und in dem Falle lasse ich mal offen, bei uns ist es jetzt Deutschland, aber heimisch kann auch Europa sein. Ja? Aber dass ich das eben nicht durch die ganze Welt karre, die Rohstoffe. Und das Zweite ist, dass ich bei diesen Rohstoffen eben auch darauf achte, dass ich nicht nur die Hauptbestandteile, also das Protein als Beispiel, rausnehme, sondern dass ich mir immer von Anfang an Gedanken mache, was mache ich mit der ganzen Pflanze, damit ich da auch einen Wertkreislauf hinkriege, einen Wertstoffkreislauf hinkriege, damit ich nichts verschwende, damit es wirklich nachhaltig ist.
Und ganz kleine Ergänzung vielleicht, weil die wenigsten Verbraucher machen sich darüber auch Gedanken. Es heißt ja immer, die Veganer und Vegetarier sind daran schuld, dass die Regenwälder abgeholzt werden wegen des Sojas. Aber wir wissen es alle, 92% der weltweiten Sojaernte geht in die Viehtröge. Ja, es sind insgesamt 2,5 Millionen Tonnen CO2, die dadurch jedes Jahr produziert werden.
Ja, gut, aber wenn natürlich Veganer anfangen, Plastikschuhe zu kaufen, dann wird es dann halt in der Ökobilanz wieder doof.
Ja, ne? Ja, gut, aber wie oft kaufe ich Plastikschuhe? Ne?
Also, ja, oder andere, es ist nur, ganz wichtig, Plastikmöbel oder so. Ich finde an der Stelle die Diskussion manchmal ein bisschen albern, weil sie ökologisch unsinnig ist.
Ja, aber die Leute denken halt immer, es geht alles in die vegane Produktion. Ne? Aber es sind 92% der gesamten Sojaernte.
Aber für dich gibt es auch eine Frage, die ins Netz gestellt wurde gerade. Tilly fragt, wie kommt es, wenn Fleischprodukte so schädlich sind, warum sie dann nicht vom Markt genommen werden oder warum sie dann so einfach...
Das ist eine sehr gute Frage. Das sollte man vielleicht mal weitergeben in den Lobbyismus, in die Tierindustrie und vielleicht auch in die Pharmaindustrie. Aber das ist natürlich wieder ein anderer Punkt.
Ja. Wobei man natürlich auch da ehrlich sein muss. Also nachdem ich 40 Jahre selber in der Industrie war, weiß ich relativ genau, was da schlecht ist und was da gut ist. Mhm. Und es ist so, viele Sachen, insbesondere wenn das Fleisch verarbeitet ist oder aus der Massentierhaltung kommt, das bringt halt echte Probleme auch gesundheitlich mit sich. Mhm. Aber jetzt müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht das sogenannte Kind mit dem Bade ausschütten, weil es gibt sehr viele Bereiche bei uns in Europa, aber auch weltweit, wo es das Tier auch braucht und wo wir nicht nur ein Kuschelzoo haben, sondern wo er auch ganz wichtig ist zur Ernährung der Menschen. Weil keine Alternativen da sind, weil wir eben nicht das Gras und die Kräuter auf Deutsch gesagt fressen können, die da wir als Menschen, nicht wie hier, wie wir sitzen. Und das muss man auch berücksichtigen. Das heißt, ich glaube, der große Unterschied, wo wir aufpassen müssen, ist der Unterschied Massentierhaltung, ja. Artgerechte Tierhaltung ist wirklich ein ganz anderer Schritt.
Aber wie viel Prozent sind das in Deutschland? Also ich kenne die Zahl 98% Massentierhaltungsfleisch.
Ja, ich weiß nicht. Also ich hätte jetzt nicht gesagt 98, ich wäre jetzt irgendwo um die 90 gewesen. Ja, aber
das ist schon, ne?
Aber es ist natürlich, aber da müssen wir ansetzen, das muss sich ändern. Und wenn wir von den 90% 50% wegkriegen und ersetzen die durch pflanzliche Ernährung, dann sind wir schon einen Riesenschritt nach vorne.
Wir wollten ja noch verschiedene Aspekte durchdiskutieren, auch das Thema Klimapolitik. Bei der Boston Consulting Studie fand ich sehr, sehr gut die Aussage, wie der Kapitalmarkt reagieren kann, also wie Investitionen getätigt werden müssen. Das wird ja auch immer kritisch, die Rückversicherungen gehen in bestimmte Investments nicht mehr rein. Der Kapitalmarkt bestraft eigentlich nachhaltigkeitsnegatives Verhalten von Unternehmen. Und dann kommt aber auch heraus, dass einmal jeder investierte Dollar, beispielsweise in alternative Proteine, mehr für den Klimaschutz bringt, als beispielsweise jetzt eine Reduzierung des Luftverkehrs. Also insofern ist es doch eine positive Botschaft für dich.
Absolut. Also wir haben in den letzten Jahren relativ viel Geld in unser Werk gesteckt. Und wir hatten vorher schon ein sogenanntes Nachhaltigkeitskonzept, sind auch dann nachhaltig zertifiziert. Und wer hat das erst danach gefragt? Nicht der Handel, nicht der Verbraucher, sondern die Banken.
Ja.
Das waren die Ersten, die danach gefragt haben. Und waren dann sehr beglückt, dass wir das schon relativ früh bedacht haben. Also natürlich der Kapitalmarkt, und da gibt es einige ganz, ganz große, die bauen gerade ihre eigenen Portfolios um in Richtung Nachhaltigkeit. Das ist nicht zu diskutieren, das passiert gerade schon. Und es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, weil, wenn die Ehrlichkeit auch hier ist, das Geld zum Schluss ist ein Treiber. Und wenn das Geld zum Schluss es nicht mehr gibt, dann wird man sich überlegen, was muss ich denn tun, damit ich Geld bekomme? Und viele werden sich erstaunlich deswegen auf den Weg machen.
Rupert Felder, der Personalchef von Heidelberger Druck, hat sogar gesagt, dass die Signale vom Kapitalmarkt sogar stärker wirken als jetzt jegliche politische Vorgabe. Also wenn es dann wirklich dann Einschläge gibt auf dem Kapitalmarkt, dann sind Unternehmen vielleicht eher bereit, sich zu bewegen. Wie sehen Sie das?
Wahrscheinlich ja, sagen wir es jetzt einfach direkt, dadurch, dass wir auch aufgrund der gesetzlichen Auflagen irgendwo dahin manövriert werden, uns aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Ich glaube, was wir versuchen, ist so wie auch Multivac, wir wollen eigentlich nicht nur den Anforderungen nachkommen, ganz im Gegenteil, wir wollen eigentlich proaktiv das als Chance nutzen, ja? Und einfach diese extra Meile auch gehen, um diese Entwicklung einfach mit zu gestalten, zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja?
Wir sind alles Familienunternehmen beides, wir sind alle hier in einem ländlichen Raum eingebunden, da ist natürlich die Verantwortung auch ganz eine andere, als wenn ich irgendwo eine Fabrik habe, mit 100 anderen Fabriken irgendwie verteilt auf der Welt, und das ist eigentlich das, was uns treibt, so eigentlich diese Gesamtverantwortung gegen unsere Mitarbeitern, gegenüber der Umwelt, gegenüber denen, mit denen wir agieren. Das ganze Thema ESG, das treibt uns da, und das halte ich auch für richtig, das fühlt sich für uns auch gut an.
Auch die positive Botschaft natürlich auch in dieser Studie mit den Renditen, die man erreichen kann, wenn man halt in diesen Sektor alternative Proteine reingeht, dass das ja auch Marktchancen sind. Mhm. Also nicht nur irgendwie altruistische Vorgehensweise, sondern da geht es auch um Marktchancen.
Auf jeden Fall. Also man sieht es einfach bei den Wachstumsraten, und wir investieren im Augenblick noch Geld in das Thema, weil doch viel Forschung notwendig ist. Aber wir sehen da auf jeden Fall, wir machen auch Projekte zusammen mit der Firma Handmann, wir sehen da große Chancen, und wir glauben auch, dass wir da noch einen viel stärkeren Druck drauf kriegen, weil die Gesellschaft, weil die Gesetzgebung, weil die Kapitalmärkte uns einfach in diese Richtung drücken, und diese ganzen vielen tollen Zahlen, die wir schon gehört haben, die sind einfach so überzeugend und so klar, dass früher oder später wird es die Breite der Gesellschaft erfassen, das Thema.
Eine weitere Zahl ist die der Mitarbeiter.
Ja.
Wir sind heute an einem Markt, wo der Mitarbeiter sich eventuell sogar aussuchen kann, je nachdem, wo er wohnt. Und Mitarbeiter, die heute sich fragen, was mache ich denn morgen mit meiner Arbeitskraft, die landen dann doch schon eher bei uns. Ja. Wir haben das selber an einem Leib gemerkt. Wir haben in den letzten 2 Jahren über 200 Arbeitsplätze geschaffen. Die waren jetzt nicht einfach zu bekommen.
In der Pandemiezeit.
In der Pandemiezeit, genau. Die waren nicht jetzt einfach zu bekommen, die Mitarbeiter. Aber sie kommen zu uns, weil sie gesagt haben, ich habe mir mal überlegt, was ich in meinem Leben machen will. Und da will ich nicht hin.
Das ist ein spannendes Thema. Das stellen wir ja auch immer wieder fest. Und zwar in der gesamten Wertschöpfungskette, da kommen ganz viele aus dem Fleischbereich, ja, die sagen, Menschenskinder, bei euch ist ruhiger, da schreien sie weniger, da stinkt es weniger, da ist sauberer, das macht viel mehr Spaß, in diesem Umfeld zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was nicht zu unterschätzen ist für die nächsten Jahre.
Ja, dann nochmal zurückgefragt, wirklich der Faktor, dass die Boomer in Rente gehen und dass wir einen Arbeitnehmermarkt bekommen, das wird dann auch ein Faktor sein bei der Rekrutierung von Mitarbeitern.
Absolut, ich habe es gerade vorher angesprochen, Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, was ganz interessant war bei unserer Analyse intern, dass einer der Kernpunkte, die wir analysiert haben, die Arbeitgeberattraktivität war. Denn Menschen der Zukunft oder Leistungsträger der Zukunft, die legen Wert darauf. Ja. Was macht das Unternehmen? Wie geht es mit Ressourcen um? Ja? Schaffen sie Nachhaltigkeit? Gibt es Weiterentwicklung? Wie verantwortungsbewusst, das knüpft an bei dir an, Christian, wie verantwortungsbewusst geht denn das Familienunternehmen damit um?
Ja, und vor allen Dingen auch mit der Gesundheit der Mitarbeiter. Ne? Also da kommen wir wieder ins Spiel. Wir machen zum Beispiel gesundheitliches, betriebliches Gesundheitsmanagement. Welche Gesundheitsförderungen biete ich an? Auch das ist ja wieder für die Mitarbeiterbindung ganz wichtig, ne? Und für die Wettbewerbsfähigkeit. Wie viel ist mir die Gesundheit des Mitarbeiters wert?
Spüren Sie das auch im Personalmanagementsektor, also wenn es wirklich um die Anwerbung von neuen Leuten geht?
Das Gesundheitsthema?
Ja.
Das Gesundheitsthema spüren wir meistens bei Frauen. Bei jüngeren Frauen, bei jungen Müttern, die wieder in den Arbeitsbereich einsteigen, da merken wir es mehr. Bei den Männern, bei den jungen Männern, da ist es wirklich viel mehr auch das Thema, wie können die ihre Zukunft gestalten, können die ihre Zukunft mitgestalten. Und das merkt man, wie gesagt, auch in der gesamten Wertschöpfungskette vom Anbau, also wenn wir den Vertragsanbau haben, alles, was damit zusammen ist, in der Verarbeitung der Rohstoffe bis hin dann in die Produktion, da, wo wir das machen. Und ganz viel auch in der Forschung und Entwicklung. Also das Gesundheitsthema spielt eine Rolle, aber es unterscheidet sich da mehr. Es scheint wieder so ein bisschen so zu sein, die Jäger und Sammler suchen sich neue Aufgaben. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit eben ein wichtiges.
Kommen wir vielleicht zu dem Thema was verbessert werden muss, dass die Vermarktungspotenziale von alternativen Proteinen sich entfalten können. Also das Thema wirksame Regulierung für schnelle Innovationen und für das Wachstum des Marktes bei alternativen Proteinen. Ja, vor allen Dingen die Frage der Sicherheit, der Gesundheit, der Transparenz. Was wäre da wichtig? Also was müsste passieren, sowohl national, aber auch natürlich international? Denn selbst die KP China hat das Thema entdeckt, ja, und treibt das voran. Also was
wenn Sie jetzt sehen, dann sollten wir aufpassen. Das sind meistens relativ zügig. Also wir sehen das auch von Verbandsseite aus. Es gibt viele, die investieren und dann sagen, bitte aber nicht in Europa oder nicht in Deutschland, meistens aber dann direkt Europa, weil sie sagen, die Regularien und die Bearbeitung, bis es zu einer verlässlichen Grundlage kommt, ist viel zu lange. Und wir sind da eben noch sehr, sehr stark in alten Denkmustern unterwegs. Das muss dringend geändert werden. Da sind wir gerade auch als Verband sehr stark unterwegs, um diese Veränderung zu unterstützen. Und dann geht es auch noch darum, dass nicht ein Milch- oder ein Fleischverband die Regularien festlegen, sondern einer, der sich mit den Proteinen, mit pflanzlichen Proteinen auch auseinandersetzt. Weil das eine ist mehr eine Verhinderungstaktik. Und das andere ist eine, wir begleiten das und wir haben mittlerweile 110 Unternehmen im Rücken, die auch sich dafür interessieren, morgen in diesen Standort Deutschland zu investieren. Ja. Nur dafür muss es klar sein, welche Regularien denn vorhanden sind.
Ganz kleines Beispiel, und da kann man den Menschen gar keinen Vorwurf machen, wenn wir die Lebensmittelkontrolleure uns angucken. Ja? Und die gehen in einen Betrieb rein, weil es noch gar keine Ausbildung gibt. Das fängt jetzt langsam erst an. Und die gehen und messen, im Grunde vergleichen die Produkte der alternativen Proteine, wenn wir Fleisch- oder Fischalternativen haben, mit dem, wie Fleisch und Wurst gemacht wird. Und gehen von den gleichen Voraussetzungen aus, wissen aber eigentlich noch gar nicht, dass sich das, was sie da tun, was sie angucken, was sie kontrollieren, fundamental unterscheidet. Das schmeckt vielleicht hinterher, sieht so aus, die Rohstoffe sind andere, ja, die Proteine sind ähnlich, hat auch Aminosäuren, alle essentiellen, aber in vielen Bereichen, wenn es gerade um extrudierte Produkte ist, dann ist es mehr wie Backwaren oftmals als wie Fleisch und Wurst. Mhm. Und das ist also auch da wichtig. Da ist die Politik dabei, das zu fördern. Mhm. Aber wir merken halt in all den Bereichen, und deswegen ist Verbandstätigkeit da auch so wichtig, das braucht einfach Zeit und da müssen wir schneller werden. Mhm. Also wir müssen da ein bisschen mehr von der Couch runterkommen, damit wir da diese Entwicklung vorantreiben.
Aber wie schaut es im Verbandsbereich denn aus? Also Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie, Hauptverband des Einzelhandels und so, das sind ja die großen Player, da könnte man jetzt natürlich viele andere nennen, die dann halt auch bei Anhörungen, bei neuen Gesetzen natürlich ein hohes Gewicht haben. Wie sieht es da bei euch aus?
Genau, also ich würde sagen, alle sind stark interessiert, aber kommen aus der alten Welt nicht raus und sind in der neuen noch nicht angekommen. Mhm. Und darum braucht es eben neue Verbände, neue Player. Und das sind wir gerade und wir sind eben jetzt in der nächsten Woche wieder mit Politik im tieferen Austausch. Das muss dann immer in kleineren Gruppen passieren, weil es dann auch manchmal hinter den Türen sein muss, nicht weil wir es verstecken wollen, sondern weil man auch mal die Sachen offen ansprechen muss. Also wir reden immer über politische Prozesse, die sind immer etwas länger, aber wir als Verband haben uns das fest vorgenommen, dort für die pflanzliche Industrie und auch für die alle, die pflanzlich morgen produzieren wollen. Das heißt, die heute tierisch sind und morgen pflanzlich sein wollen, eben dort einen Grundstein zu legen.
Und da ist wichtig, dass man das sowohl in Deutschland macht, als auch in Brüssel.
Das ist der nächste Schritt, 100%.
Also ich bin dann halt eben mehr in Brüssel unterwegs, ja, weil es einfach wichtig ist, dass man auch weiß, was kommt da, weil da kommen die Akzente her. Da muss man sich genauso intensiv mit beschäftigen. Und deswegen ohne die Verbandsarbeit neue Verbände, neues Gedankengut, was da reinkommt, wird nichts vorangehen.
Ja, ich meine, der deutsche Maschinenbau ist erfolgreich gewesen nach dem Krieg durch Normung, durch DIN-Vorschriften. Das kennt jeder von seinem Stück Papier, gibt aber ganz, ganz viele andere Vorschriften auch. Und wir haben jetzt gigantische Möglichkeiten, ob das jetzt im Bereich Energie ist, ob das im Bereich Lebensmittel ist. Wir hätten so viele Vorteile hier in Europa, die wir ganz toll ausspielen könnten und uns wirklich ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten können. Und irgendwie so habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir vorm Tor stehen und das ein bisschen verstolpern. Und verstolpern tun nicht wir, dass die hier sitzen, dummerweise, sondern da können wir es ja wenigstens ändern. Verstolpern tut es die Politik, die sich da einfach unglaublich schwer tut. Und ich meine, wir haben eine grüne Bundesregierung, die jetzt sozusagen eigentlich die Karten in der Hand hat, außer dass sie im Augenblick Krieg führen muss oder einen Krieg organisieren muss. Aber wir müssen da wirklich besser werden. Und wir haben mit Cem Özdemir mal geredet über das Thema. Der ist da auch offen. treffen. Ja. Also wir müssen jetzt alle zusammen, wirklich die Verbände, ich sitze im Hauptvorstand des VDMA, ich sitze auch im Vorstand vom DIN-Institut in Berlin, wir müssen jetzt gemeinsam dieses Thema drücken und wir dürfen da jetzt nicht nachlassen.
Also das, was ja im Kleinen passiert, ist, dass wir das Unternehmen, Kleinstunternehmen groß geworden sind, neue Arbeitsplätze geschaffen hat, ist eine Chance für Deutschland.
Ja, ja, ja.
Und das muss weiter gefördert werden.
Ja.
Ansonsten machen wir das so wie die Elektromobilität, dann muss erst Tesla kommen, muss sich mitten nach Berlin setzen, damit VW, BMW und Mercedes und wie sie alle heißen, auf einmal denken, ui, da wo wir also sind, in Deutschland mitten, da wo die Automobilindustrie eigentlich boomt, da kommt jetzt einer aus Amerika und dann zeigt, wie Elektroauto funktioniert. Und wir wissen alle, die Pläne hatten wir schon lange in der Schublade, haben sie nicht umgesetzt. Das darf uns bei Ernährung nicht passieren, weil sie ist mittelständisch getrieben.
Also da müssen mehr Subventionen auf den Tisch. Es werden ja im Moment 50 Milliarden Euro subventioniert in der EU für die Agrarwirtschaft, hauptsächlich für die Tierwirtschaft. Und da muss man sich eben fragen, wie sieht es mit der pflanzlichen
Wirtschaft aus? Momentan werden wir ja eher blockiert, anstatt subventioniert.
Ja. Es wird ja sogar Geld ausgegeben dann für die Preisstabilisierung beispielsweise auch im Fleischmarkt, dass halt dann entsprechend Fleisch dann auf Lager genommen wird, damit der Preis nicht zusammenfällt. Aber was müsste dann noch passieren? Die jetzige Bundesregierung müsste doch ziemlich offene Ohren dafür haben, gerade wenn man die Klimabilanz noch sich anschaut, dass jedes Investment in diese alternativen Proteine eine richtig große Hebelwirkung hat. Also welche Forderungen hätten Sie da konkret?
Ich glaube, grundsätzlich haben wir heute schon öfter erwähnt, Aufklärung ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man darüber spricht, ja, dass das Verständnis auch praktisch wächst, aber nicht nur in der Bevölkerung, aber auch in der Politik. Denn wie der Christian richtig sagt, wir haben natürlich auch aus der Sicht der Maschinenbauer da einen Riesenhebel und wir sind ja auch gewillt zu investieren in Entwicklung, in Technologien, die dann eben alternative Proteine auch in der Weiterentwicklung unterstützen. Ja. Und ich glaube, das wäre dringend erforderlich.
Da gibt es ein schönes Rechenbeispiel genau dazu. Wir haben jetzt 100 Milliarden Euro in Sondervermögen Bundeswehr reingepackt. Die sind dann erstmal weg. Die sind zwar gut für unsere Sicherheit, aber die sind erstmal weg. Wenn man die gleichen 100 Millionen nochmal in diesem Bereich packen würde, die würden sich in 10 Jahren einfach wieder von selber zurückzahlen. Oder wäre eine Rendite für uns als Bürger. Ja, also es gibt einfach Möglichkeiten genügend, das geht, das können wir uns als Gesellschaft auch leisten, nur der Wille muss da sein und das Verständnis muss da sein, dass manche Dinge am Anfang Geld kosten, wie die Energiewende, kostet es auch Geld, eine Ernährungswende hinzukriegen, aber das bezahlt sich von selber und da gibt es weltweit wirklich super schöne Studien. Trump würde dann wieder sagen Fake News, ne? Aber die sind einfach belegt. Das rechnet sich von alleine.
Ja,
allein durch Einsparungen bei den Gesundheitskosten.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Allein die Reduzierung des Gesundheitssystems.
Aber das würde wahrscheinlich sogar noch eine größere Wirkung haben, Harald, als die Elektrifizierung der PKWs. Also habe ich den Eindruck, wenn man das durchrechnet.
Ja, also die Ernährung ist für mich in Richtung Nachhaltigkeit den größten Hebel, den wir haben. Wir haben gerade von Gesundheit geredet. Wir gehen jetzt in die Demografie rein, dass wir theoretisch mehr Leute in der Verrentung bald haben als Leute, die erwerbstätig sind. Ja. Frage mich immer, wer soll die Leute denn dann in der Rente nachher gesund halten? Also wer zahlt den Arzt? Das wird kein Mensch mehr können. Also wird Ernährung eine komplett andere Rolle haben. Und das ist eigentlich der Ursprung des Ganzen. Ernährung hatte nach dem Krieg die Aufgabe, uns satt zu machen.
Da war sie sehr lange.
Ernährung.
Genau, da war es Nahrungsmittel und kein Lebensmittel.
So, und jetzt mittlerweile bekommt sie eine weitere Aufgabe, nämlich uns gesund zu halten. Ja. Und dann kann es nur über eine ausgewogene Ernährung funktionieren. Ich glaube, das ist gar nicht mehr zu diskutieren. Die Frage ist doch eigentlich, worum wir die ganze Zeit hier diskutieren, wie kommen wir dahin? Und wie viel Lobbyismus müssen wir umschmeißen? Und wie viele Chancen haben wir? Oder wollen wir wieder zugucken, dass wir Holzwege asphaltieren? Das kann natürlich auch sein.
Da haben wir jetzt ja noch eine Viertelstunde Zeit, dass jeder seine Wünsche noch artikulieren kann. Aber vielleicht sprechen wir noch so Themen an, die natürlich auch mitschwingen. Wie sieht es mit Insekten aus? Wie sieht es mit In-vitro-Fleisch aus?
Ja.
Vielleicht
erklären wir auch mal In-vitro. Ja, genau, also In-vitro, also die Insekten sind selbstredend. Ne? Das ist in anderen Breitengraden schon Usus seit Tausenden von Jahren, dass die gegessen werden. Für uns ist das alles kulturmäßig noch ein bisschen fremd, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit. Ja? Und es hat auch wieder zum Thema Nachhaltigkeit, trägt es auch bei, weil du damit Reststoffe sinnvoll verwerten kannst. Auf der anderen Seite, wenn wir von In-vitro-Fleisch reden, das ist das, was in der Petrischale gezüchtet wird, wo ich im Grunde Muskel oder Fett, einzelne Muskel oder Fettzellen vermehre. Da ist, glaube ich, der Weg noch ein bisschen länger. Das ist interessant. Das kann sich irgendwann mal rechnen. Ich glaube persönlich, im Moment ist das noch meilenweit von weg und es gibt andere Verfahren, die mir da sinnvoller erscheinen. Also wenn ich die Mykoproteine angehe, nennen wir es pilzbasierte etc., da glaube ich, ist das, was wir an Energie reinpacken müssen, damit dann letztendlich was rauskommt, viel sinnvoller. Die in der Petrischale, also das glaube ich, wird noch ein bisschen länger dauern.
Dann kommen wir jetzt wirklich ins Finale, so langsam. Was sind da mal die Herausforderungen? Wenn man von Lobbyismus redet, gibt es da auch schon beim VDMA so ein Thema in diese Richtung? Oder hat man das schon entdeckt? Oder?
Na, ich nehme das jetzt mit. Das ist mein Take für heute. Also vielen Dank auch nochmal zusätzlich zu dem Take, dass Sie mich in Zukunft beraten werden. Mein Take für heute definitiv ist, dass ich das nochmal mitnehme, auch in das DIN-Institut mitnehme, weil ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass wir jetzt mal wirklich definieren, was ist gesund, weil wir wissen auch, dass nicht alle fleischlichen Ersatzstoffe gesund sind, dass wir da einfach mal so ein paar Rahmenbedingungen formulieren und sagen, okay, das kann zertifiziert werden, da kann man sicherstellen, dass die Leute auch das Richtige bekommen. Das ist, glaube ich, eins der großen Themen. Und nein, leider ist der VDMA da noch nicht. Wir haben natürlich im Augenblick auch riesen Herausforderungen mit dem ganzen Thema Energie und so. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich es mit in den Hauptvorstand mitnehme.
Ja, vor allen Dingen, weil ja neben Ihnen ein Digital Champions Award-Gewinner sitzt. Also das ganze Thema das hat ja auch
mit der Sojabohne oder dem Hafer gar nicht an.
Ne? Ja, hat auch was mit Digitalisierung und Innovation zu tun.
Der europäischen Sojabohne.
Ja, genau, europäische oder deutsche. Danke dir. Ja, also im Endeffekt reden wir bei dem Thema Ernährung über viele andere Sachen noch. Wir reden über personalisierte Ernährung, Mikrobiom, was in den nächsten Jahren auf uns zukommen will. Also wie werden wir uns generell ernähren? Und da gehört Digitalisierung dazu. Wir sind der festen Überzeugung im Unternehmen, dass Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung überhaupt noch nicht funktionieren wird, weil wir müssen Transparenz in den Prozessen bekommen. Ansonsten lassen wir rechts und links zu viel liegen, egal was es ist, ob es Produkt, ob es Mensch ist oder andere Wertstoffströme. Also es ist unheimlich viel zu tun. Deswegen brauchen wir auch seitens einer Regierung das nötige Kleingeld in der Unterstützung auf alle Fälle. Wir benötigen sehr, sehr schnell Klarheit, in welchem Rechtsrahmen wir uns befinden. Das ist das Wichtigste. Also wir sind ja nicht beim Tango, 2-4, 1-0. Ich will hoffen, dass das jetzt richtig ist. Wenn wir das hinbekommen, ich glaube, zum Schluss sind wir Unternehmer, dann müssen wir es auch selber geregelt bekommen. Also man muss uns jetzt nicht den roten Teppich hinlegen, aber mindestens muss man es so machen, dass wir eine Möglichkeit haben, für die Unternehmen, aber auch dann für den Standort Deutschland etwas zu gewinnen.
Und vielleicht darf ich da noch einen Punkt sagen, das fängt bei der Landwirtschaft an. Wir haben nicht, also viele in der Anfangsphase, als ich damit angefangen habe, und so geht es vielen, die haben alle gedacht, man nimmt ihnen was weg. Und so langsam setzt sich das durch bei der Landwirtschaft, dass die mit dem pflanzlichen Protein, mit dem Einsatz der pflanzlichen Proteine mehr Geld verdienen können, als wenn sie es erst durch den Tiermagen jagen. Da muss man die natürlich auch in der Wertschöpfungskette vernünftig entlohnen und bezahlen. Ja? Aber die Landwirtschaft ist ein ganz wichtiger Faktor. Der kann ein Accelerator sein oder der kann auch ein Hemmschuh sein. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir die auch überall abholen. Und zwar nicht nur die Großen, sondern die Kleinen.
Und gerade die Landwirte sind doch immer sehr innovativ unterwegs. Also wenn man sich anschaut, wie sie Digitaltechnologien eingeführt haben bei der Kartierung und bei der Düngung etc. Also Offenheit muss doch da vorhanden sein.
Das hat sehr viel zu tun mit der Art des Betriebes. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu allgemein, aber je jünger die sind, umso leichter tun die sich damit und umso schneller kommen die auch voran. Ja? Das ist einfach so, weil die sind halt schon mit den Geräten, mit all dem, was man braucht, mit dem digitalen Equipment groß geworden.
Ist es auch schon Bestandteil der Ausbildung oder des
Studiums? Ja, natürlich. Also wenn man sich die Fachzeitschriften anguckt, da siehst du immer die neuen Ausbildungsbeschreibungen und da ist die Digitalisierung natürlich ein riesengroßes Thema.
Was sind noch weitere Punkte, die untersucht werden müssen? Herr Traumann hat das ja angeführt, in puncto Verträglichkeiten, Allergenität. Was ist da noch, was steht da auf der Tagesordnung?
Ja, also wir wissen ja natürlich, dass es die klassische Soja-Allergie gibt. Es gibt natürlich auch eine Haferallergie. Aber ich sage immer, wenn wir über pflanzliche Proteine sprechen, das allergieintensivste Produkt überhaupt sind Milchprodukte und Eier. Ja, das dürfen wir mal nicht vergessen, also im Vergleich. Ja. Und wenn wir das das schon mal rausnehmen und die Leute zum Beispiel mal ausprobieren, ach, statt den Milchprodukten probiere ich jetzt mal ein veganes Proteinprodukt oder eben einen Haferdrink, dann werden sie schon merken, wie sich die Allergien sowieso schon mal ein bisschen weniger auflösen. Was die Zusatzstoffe angeht, natürlich haben wir noch viele Zusatzstoffe bei vielen Produzenten in diesem Bereich, aber wenn ich mir überlege, welche Pestizide, Herbizide, Dioxine, Quecksilberspuren in tierischen Proteinen enthalten sind, dann frage ich mich immer, was ist jetzt so schlimm an der Erbse? Also wenn ich mir mal überlege, was ich da alles zu mir nehme, was es für Höchstwerte gibt, dass es überhaupt Höchstwerte gibt, ja, für Schadstoffe, für Giftstoffe in der Nahrung, dann glaube ich, dass das, was wir jetzt hier besprechen und da, wo die Zukunft hingeht, sowieso sehr viel cleaner ausschauen wird. Also
das Thema Clean Label wird der Markt jetzt relativ schnell angehen. Das haben wir auch im Fleisch gehabt. Man nimmt mal die Glutamat-Diskussion, Transglutaminase und auf einmal war alles verschwunden, ob dann nur auf der Deklaration oder wirklich, das müssen andere entscheiden. Aber das wird bei uns auch kommen, das sehen wir auch gerade, dass also das Thema Aroma, E-Nummern immer weniger wird. Ich glaube, das regelt der Markt jetzt relativ schnell.
Ich glaube, was auch wichtig ist, dass man, wenn wir über pflanzenbasierte Produkte reden und pflanzliche Proteine, dass wir da hinkommen müssen, dass wir Mischungen der pflanzlichen Proteine haben. Mhm. Weil das sinkt gerade das Allergienrisiko. Da gibt es wunderbare Studien, auch in Deutschland, an der Charité und so weiter. Das ist einfach heute schon möglich. Und da müssen wir hin, dass wir eine Vielfalt auch in den Proteinen haben, in den Aminosäurenspektren, die da sind und so weiter. Und das macht das Ganze dann nochmal viel angenehmer für den menschlichen Körper zu verarbeiten.
Was muss international noch passieren in der Gesetzgebung, eine Standardisierung? Wie sind da die
speziell für uns jetzt als Technologiebereitsteller, wenn man so sagen darf, wird es schwierig werden, so kontinentübergreifende Regularien zu finden. Zum einen wissen, wie wir hier in Deutschland praktisch uns aufstellen und dann auch andere Märkte. Ich glaube, dass die Grundsatzthematik einfach da ist, um das Verständnis zu wecken oder auch zu festigen, wie wir denn dann künftig auch alternative Proteine verarbeiten. Ja. Ganz egal, welches pflanzlichen Ursprungs. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir weiter investieren müssen. Ich glaube, wir müssen auch allgemein internationaler werden. Wir müssen diese Markt- und Food-Trends aufnehmen, um relativ früh zu erkennen, in was für eine Richtung das geht. Und ich glaube, da sind wir alle angehalten, einfach weiter zu investieren. Ich glaube einfach, da ist so ein bisschen Vorreiterrolle, wer investiert, der wird dann am Ende des Tages auch als Sieger auf Platz gehen, unter Anführungszeichen.
Ja, und am Ende entscheidet das ja auch der Verbraucher. Also es gibt ja noch gar keine Regularien, was die Zusatzstoffe in diesen Produkten angeht, aber am Ende entscheidet es der Verbraucher, der auf die Packung guckt und keine Lust hat auf Zusatzstoffe, schon gar nicht in den neuen Produkten.
Genau, und deswegen, glaube ich, kann das auch nicht mehr einer machen, sondern wir brauchen ein Netzwerk. Wir brauchen ein internationales Netzwerk aus Forschung, aus Industrieunternehmen, aus Beratung, weil das Thema ist so groß. Ich glaube, wir haben 1600 Proteinquellen auf dieser Welt. Davon sind ein paar nur erschlossen und der Rest schlummert noch irgendwo rum. Vielleicht ist da noch irgendwo der heilige Gral dabei. Also es ist wichtig, dass wir eine vernünftige Forschung kommen, eine zielgerichtete Forschung, dass das Ziel für alle klar ist, wo wollen wir denn überhaupt hin? Und wenn wir die Regularien dann noch international irgendwie gerade hingezogen bekommen, dann haben wir auch Möglichkeiten, aus Deutschland international unsere Wertschöpfung zu betreiben. Das ist ja auch wichtig.
Provokativ vielleicht auch noch gefragt, ist es vielleicht auch mittlerweile völlig sinnlos, jetzt auch noch diese immer von Veganern und Vegetariern zu sprechen? Mich interessiert das wirklich ehrlich gesagt nicht. Also mich interessiert diese Klimageschichte und wenn das gut schmeckt, dann ist es halt so. Ja? Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man halt von alternativen Proteinen spricht, ist viel besser als von veganer oder vegetarischer Ernährung. Also ich sage das jetzt mal als Fleischesser.
Das ist natürlich auch ein bisschen, hat mit dem Selbstverständnis jeden Einzelnen zu tun. Und der Veganer sieht das natürlich ein bisschen anders. Das ist verständlich, weil sein Weltbild ist auch ein bisschen anders. Ich glaube, wir brauchen auch diese 2%, vielleicht sind es mittlerweile schon ein paar mehr, an Veganern bei uns in Deutschland, weil die sind einfach lauter. Die setzen sich intensiver mit den Themen auseinander. Vegetarier auch ähnlich. Aber ich glaube, grundsätzlich sind die großen Themen, die wir am Anfang durchgesprochen haben, die haben uns alle zu interessieren. Egal ob Veganer, Vegetarier, Flexitarier, was auch immer. Weil die sind die Grundlage eigentlich für unser Leben. Und auch für unseren Wohlstand. Und wenn wir feststellen, dass wir am Wohlstand an der einen oder anderen Ecke was abgeben müssen, weil das nicht anders geht, dann müssen wir uns eben überlegen, was wollen wir uns in Zukunft leisten, damit das alles funktioniert. Und wir haben ein paar Mal darüber gesprochen. Die Einsparungen, die wir erzielen können als Gesellschaft, wenn wir auf Fleisch verzichten, sind enorm und die ermöglichen uns auch mehr Wohlstand an anderen Ecken.
Ja, und vielleicht nochmal final, weil du es gerade gesagt hast, das ist auch das, was ich anfangs sagte. Im Grunde genommen, genau wie du es sagst, sind ja viele Flexitarier, Mischköstler unterwegs, die sagen, mich interessiert nicht das Tierwohl, mich interessiert auch das Thema Gesundheit nicht so, aber mich interessiert das Thema Klima und mich interessiert die Zukunft unseres Planeten oder die Zukunft meiner Kinder. Und ich finde jeden Beweggrund super für irgendeine Einsparung oder irgendein Bewusstseins- oder eine Bewusstseinserweiterung. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich vielleicht am Schluss gerne noch sagen möchte. Es ist ja nicht nur das, was wir an CO2 einsparen, an Methan einsparen und damit an Treibhausgasemissionen, sondern auch das Thema Wasser, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, oder auch zum Beispiel das Thema, dass die Hälfte der gesamten Getreideproduktion weltweit in die Viehtröge geht. Ja, also es hungern jedes Jahr 800 Millionen Menschen, das ist den vielen auch da draußen gar nicht so bewusst, 8 Millionen davon sterben jedes Jahr, aber wir füttern 72 Milliarden Landtiere jedes Jahr damit, die dann auch entsprechend getötet werden. Und das kann der Planet gar nicht mehr...
Milliarden Euro aus der EU-Agrarsubventionierung.
Ja, und das kann unser Planet gar nicht mehr leisten. Und jetzt haben China und Indien auch angefangen, mehr Fleisch zu essen. Es ist nicht leistbar. Es ist einfach nicht zukunftsträchtig.
Auch die Maschinenbauer vielleicht noch, ist es ja die positive Botschaft, dass es ein hochinnovatives Thema ist.
Ja, es ist sicherlich, und es gibt uns wieder die Chance, Alleinstellungsmerkmale uns als Maschinenbauer zu erarbeiten. Und es gibt auch die Möglichkeit, sinnhaftig zu sein. Ich sage auch immer unseren Bewerbern, wir machen wirklich was Gutes. Wir sorgen dafür, dass Lebensmittel bei den Leuten ankommen und eben nicht verderben. Gibt es auch übrigens eine schöne Zahl, dass eben 40% aller Lebensmittel weggeschmissen werden und vor allen Dingen so sensible Produkte wie Fleisch, die natürlich sehr schnell verderben. Deshalb auch da ist was Sinnhaftiges drin. Was ich aber da nochmal ergänzen wollte, wir dürfen eins nicht übersehen, wir sitzen natürlich hier in Westeuropa und essen irgendwie so knapp 60 Kilo Fleisch. Der Argentinier ist so knappe 90, aber der Asiate ist 7. Und ich finde es ein bisschen vermessen, zu sagen, jetzt hören wir alle mal auf Fleisch zu essen, das kann ich natürlich mit meinen 60 Kilo leicht sagen. Wenn der Asiate aber sagt, naja, ich würde jetzt auch ganz gerne mal 60 Kilo Fleisch essen oder zumindest 30, deshalb finde ich das so toll, wenn wir wirklich bewusst umgehen und sagen, ich bin Flexitarier. Was haben Sie eben gesagt? Ganz lustiges Wort.
Mischköster,
auch ein neues Wort. Also so viele Sachen heute gelernt. Also Mischköster, da muss ich aber sagen, wenn wir da einfach so sehr offen mit den Themen umgehen, dann wird das auch nicht mehr so ein Dogma, sondern ganz normal. Dass wir einfach 2 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche irgendwas essen, was eben kein Fleisch ist.
Und nebenbei tue ich noch was für meine Gesundheit.
Und das auch noch.
Und wenn wir dann noch dran denken, dass warum essen die in Asien, in Indien mehr Fleisch? Weil es für sie Lifestyle ist.
Ja, ja,
also was müssen wir schaffen? Wir müssen es schaffen mit der pflanzenbasierten Ernährung. Ja. Ich sag mal, wir müssen es schaffen, das zu positionieren wie ein Apple. Ja, dass es Lifestyle ist, dass es so ist, dass die Menschen das haben wollen und nicht, dass sie meinen, sie müssen auf irgendwas verzichten. Ja. Also wir haben noch einen Haufen Arbeit vor uns.
Und werden in Japan beispielsweise auch sehr alt. Ja. Das kommt noch hinzu. Gerade ist im Netz noch gesagt worden, insofern haben Sie jetzt beide das Schlusswort. Es geht auch um einen kulturellen Wandel, ist gerade hier geschrieben worden.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Es ist so.
Ja.
Wir verändern nicht nur unseren Teller. Ich habe eben schon mal gedacht am Anfang, wir verändern auch das Frühstück logischerweise, also wir verändern auch Familien, weil da die Diskussion auf einmal über Lebensmittel, wer hat in den letzten Jahren über Lebensmittel überhaupt geredet? In den letzten Jahrzehnten keiner. Sie waren da hier in Mitteleuropa, irgendwo anders waren sie nicht, aber hier waren sie da und auf einmal bekommt die Ernährung eine komplett neue Aufgabe und damit sind wir voll im Kulturwandel. Und jetzt komme ich nochmal auf das Thema Digitalisierung zurück. Wer sich beim Thema Digitalisierung mal intensiv damit auseinandergesetzt hat, der Kulturwandel bei der Digitalisierung ist das Schwierigste. Es geht nicht um Einsen und Nullen. Es geht um Transparenz, um Kulturwandel. Und das wird für uns eine große Diskussion sein. Und ich glaube, es ist auch Aufgabe an uns hier. Und dann finde ich auch gut, dass wir heute dieses Format aufnehmen, weil wir müssen viel, viel mehr informieren. Und das... ohne dogmatisch zu sein, das glaube ich, haben wir heute schon öfters rausgearbeitet, aber das ist sowas von wichtig, weil diese Mischköstler, Flexitarier, ich glaube auch, das ist der viel größere Hebel, also eine ausgewogene Ernährung zu schaffen.
Ja, der Kulturwandel maßgeblich beeinflusst natürlich auch die Maschinenbauindustrie. Für uns extrem spannend, denn wir können aktiv mitgestalten und ich glaube, da müssen wir irgendwo hin, weg vom Maschinenhersteller hin zum Lösungsanbieter. Und die Lösung bedingt einfach mal Verständnis, Wissen, wo geht die Reise hin. Und ich glaube, das birgt Riesenchancen für uns in der Zukunft und jetzt auch nochmal Kulturwandel allgemein.
die geopolitischen Veränderungen schüren das Ganze natürlich, ob es jetzt Kriege sind, aber auch andere wirtschaftliche Einflüsse, wo wir einfach davon profitieren können. Und wir müssen es eigentlich nur erkennen, als Chance nutzen und uns alle, wie wir da am Tisch sind, weiterentwickeln.
Ja, also dann haben wir, glaube ich, viele Aspekte andiskutiert, die auf verschiedensten Ebenen jetzt weiter diskutiert werden müssen, natürlich auch angestoßen werden müssen vom Lobbyismus, von Brüssel über Berlin, der amtierenden Regierung, auch natürlich den grünen Ministern, die da vielleicht auch ein bisschen aktiver werden müssen bei dem Thema. Und ja, ganz zum Schluss vielleicht gibt es noch eine Empfehlung, was man so an alternativen Proteinen am Wochenende sich auf den Teller packen sollte.
Naja, ich glaube, wenn wir die Fleischalternativen sind uns jetzt alle bewusst, die sehen wir auch immer öfter, jetzt mal mehr darauf achten, dass wir die Fischalternativen in den Vordergrund stellen, auch ein bisschen für die nächste Zeit, weil da ist das Elend genauso groß, wenn nicht noch größer.
Hast du noch einen Tipp?
Ja, also ich werde ja immer wieder gefragt, was machst du denn statt Quark und Joghurt und Käse, weil das ist das, wo die Leute tatsächlich sagen, da kann ich überhaupt nicht drauf verzichten. Und ich muss sagen, ich darf jetzt wahrscheinlich hier keine Marken nennen, tue ich auch nicht, aber es gibt wirklich tollen Quark mittlerweile aus Mandeln, ja, bei den großen Supermärkten erhältlich. Es gibt super leckere Joghurt-Alternativen, auch aus Kokos oder auch aus Hafer mittlerweile. Und es gibt aus Cashewkernen extraordinär sehr, sehr guten Käse, der schmeckt wie Camembert. Also einfach mal ausprobieren. Also ich finde, beim Käse ist man noch nicht so richtig weit, aber es gibt wirklich tolle Alternativen. Und natürlich ist es nicht, wir sind halt zu 100% den Geschmack gewohnt, den wir halt natürlich über Dekaden gewohnt sind. Und man muss sich einfach klar sein, dass das geschmacklich vielleicht 10% unter dem ist, was ich kenne. Aber wenn ich doch den Switch mache und weiß, was es für Gesundheit, Umwelt, Tierschutz und so weiter, Menschenrechte bedeutet, dann finde ich es vollkommen okay, dass ich vielleicht ein bisschen am Geschmack reduzieren kann.
Bernd, noch einen Tipp?
Ausprobieren. Wirklich ausprobieren. Ja. Das ist das Wichtigste. Als ich angefangen habe, die Ernährung zu verändern, aus den diversen Gründen, die wir heute besprochen haben, war ich auch bei den 10% weniger. Heute ist es eher andersrum, dass ich mich echt freue, wenn ich irgendwo pflanzlich mich ernähren kann. Mhm. Und das Schöne ist, früher war da pflanzlich ernähren eins, weglassen. Heute haben wir andere Komponenten auf dem Teller, müssen nichts weglassen. Wir ernähren uns einfach nur anders. Mhm.
Ja, also dann sind das auch noch am Schluss einige Tipps, die Sie jetzt in den nächsten Tagen oder ihr bewältigen können. Vielen Dank auch fürs Mitmachen im Netz. Es gab viele Kommentare, viele Zustimmung auch zu dem, was hier gesagt wurde. Ja, man hört, sieht und streamt sich dann zum nächsten Roundtable. Da werden wir uns dann nochmal mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigen, mit Sortiertechnologie, unter anderem einen Termin in Bonn. Und dann wird es noch einen weiteren Termin in Brüssel geben, wo es natürlich um die europäische Gesetzgebung geht, auch zum Thema Kreislaufwirtschaft. Also die Themen gehen nicht aus. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis dann im Netz. Euer Gunnar. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.